Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben die Predigt schon im Vorspiel gehört. Wenn man den Text dieses Liedes, dieses amerikanischen Gospel-Songs durchgeht, Joshua Fought the Battle of Jericho, dann ist das eine Predigt für sich. Vielen Dank, liebe Iveta, dafür. Und wir haben viel Anlass für diesen Tag des Erntedankfests gehört und dazu hat uns Rebecca angestoßen, also euch beiden, Familie Stein, Tochter und Mutter, herzlichen Dank dafür. Wir könnten noch ein Anliegen anfügen für den Dank dieses Tages. Wenn wir am Morgen denken, an den Tag der Deutschen Einheit, also den 26. Jahrestag der Wiedervereinigung, 3. Oktober 1990. Und genau davor, ein Jahr, auch am 3. Oktober 1989, hat der damalige SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende Honecker in einer Rede zum Jubiläum, 40-jährigen Jubiläum der DDR, was in wenigen Tagen sein sollte, ausgeführt: Die Deutsche Demokratische Republik wird noch weitere 40 Jahre bestehen und noch weiter darüber hinaus. Und es ist Ironie der Geschehnisse, dass genau auf den Datum ein Jahr später die DDR unterging und aufging in Gesamtdeutschland. Und wenige Wochen nach dieser Rede, 5 Wochen danach, tanzten Menschen auf der Mauer mit Sektflaschen in der Hand, weil die Mauer gefallen war. Das ist die Mauer von Berlin, die uns morgen wieder sicherlich in Erinnerung gerückt wird. Hier geht es jetzt um die Mauer von Jericho. Eigentlich ein ähnliches, vergleichbares Wunder in unserer Zeit. Und es ist erstaunlich, was gleich im ersten Vers dieser Geschichte uns gezeigt wird. Jericho war verschlossen vor Israel. Und wenn man heute die Ausgrabungen im alten Jericho besucht, dann kann man, wenn man auch auf die Fundamente von Mauern trifft, ahnen, dass da einiges aus dieser Zeit genau stammt. Und man ahnt etwas von der Unüberwindbarkeit dieser Mauer, wenn man nur die Fundamente-Reste noch wahrnimmt. Da war also nichts mit Pfeil und Bogen und mit bloßen Händen, also mit der Kriegstechnik von damals zu machen. Das war auch Josua klar. Und gleich der zweite Vers setzt einen Kontrapunkt dagegen. Aber der Herr sprach zu Josua: Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Und ist das nicht auch so, dass in unserem Alltagsleben, in unserem Glaubensleben, wir zwischen diesen zwei Versen oft uns bewegen, zwischen diesen beiden Polen? Auf der einen Seite sehen wir verschlossene Wege, Mauern, Sackgassen, Bollwerke, die uns im Wege liegen. Und auf der anderen Seite gibt es die Zusagen des Wortes Gottes. Er hat Lösungen für Probleme, die wir überhaupt nicht sehen. Man könnte es so ausdrücken, wenn wir nur auf das Erste schauen, nur auf die Wirklichkeit, die uns umgibt, eben die verschlossenen Mauern und Wege, dann würden wir sagen, der Glaube ist bald am Ende. Wenn wir aber auf die Zusagen des Wortes Gottes, die sich im zweiten Vers niederschlagen, sehen, dann sagen wir, ja, am Ende hilft uns der Glaube. Und das ist immer wieder unsere Herausforderung. Neigen wir mehr zum einen oder zum anderen? Gucken wir mehr auf die irdischen Mauern oder auf die Möglichkeiten Gottes? Und jeder kennt das in seinem Alltag. Wichtige, mächtige Mauern oder kleinere Zäune, die uns im Wege liegen, aber auf jeden Fall Hindernisse oder Zusagen, Erwartungen, die uns das Wort Gottes eröffnet. Wenn wir auf die Mauern schauen, dann sehen wir das, was jetzt sichtbar ist, wie es heute ist. Ja, dann ist da für uns eine Zumutung. Wie können wir damit leben? Wie können wir das bewältigen? Was kommt morgen? Und es ist für uns oft eine Überforderung in unserem Alltag. Aber wenn wir auch das andere sehen, nämlich die Möglichkeiten Gottes, dann wird nicht nur der Blick auf das Sichtbare, sondern auch das, was hinter dem Sichtbaren liegt, das Unsichtbare gelenkt. Das, was morgen sein könnte, sein wird, dann sehen wir nicht nur Zumutung, sondern auch die Zusagen. Und dann wird aus Überforderung Überwindung dieser Wege. Jericho damals, vor 3.500 Jahren, um die Zeit geht es, war damals schon eine boomende Stadt und lag an der am Schnittpunkt zweier wichtiger Verkehrswege und Handelsstraßen der alten Welt. Der Nord-Süd-Strecke im Jordantal, der Jordan fließt da vom See Genezareth weiter bis zum Toten Meer, noch stracks nach Süden. Und auf der anderen Seite die Ost-West-Verbindung jenseits des Jordans, wo das Land der Ammoniter war und heute ist Jordanien. Die Hauptstadt von Jordanien ist Amman, das lässt noch diese Ammoniter frühere Vergangenheit erkennen, die dann nach Westen nach Jerusalem hinaufführt. Heute ist das eine wunderbar ausgebaute Straße, die von Jericho nach Jerusalem hinaufführt. Eine Freude für jeden Motorradfahrer, die kurvenreiche Strecke da nach oben. Also es war eine wichtige Stadt, eine strategisch, militärisch wichtige Stadt. Wer Israel einnehmen wollte, und um das geht es hier, die Landnahme Israels, der konnte nicht an Jericho vorbei. Und es war nicht nur eine militärisch, strategisch wichtige Stadt, sondern auch wirtschaftlich boomend durch diese Verkehrslage, aber auch durch das Klima. Es ist die Stadt, die am tiefsten auf der ganzen Erde liegt, sagt man, jedenfalls nah dran. Haben wir das sein, etwa 200, 300 Meter unter dem Meeresspiegel, mit einem dumpfen, heißen Klima, also Sonne und Wärme ist genug, aber eben auch genug Wasser durch die Überschwemmungen des Jordans nach der Schneeschmelze. Also eine üppige Vegetation. Im Neuen Testament wird oft von Jericho als der Palmenstadt gesprochen, kann man durchaus nachvollziehen. Mir wäre das Klima unerträglich heiß, aber selbst in der Herbst- oder nicht Winterzeit, aber das ist nun mal einfach für die Klimatik und die Vegetation etwas außerordentlich Gutes gewesen. Jericho stand im Weg und musste genommen werden, wenn diese Landnahme gelingen sollte. Und wir wissen, dass oft diese biblischen, alttestamentlichen Geschichten eigentlich Bilder, Modelle, Beispiele sind für das, was in unserem Glaubensleben vorgeht. Was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Lehre geschrieben, sagt es mal der Römerbrief. Also, wir sollen das sehr gut studieren, sehr gut beachten, daraus lernen, es beherzigen und es in unser Leben übertragen und anwenden. Was könnten das für Mauern sein, die uns begegnen? Fangen wir bei uns persönlich an. Es können die Mauern unseres Temperaments sein, die uns oft Beziehungen erschweren oder etwas unmöglich machen. Ja. Dann brechen wir aus und sind unbeherrscht, ungeduldig und verderben und schlagen uns selber Türen zu. Oder es sind die Überforderungen, die wir sehen, weil wir meinen bestimmten Aufgaben, Verantwortung nicht gerecht werden. Dieser Prüfungsstoff, das bewältige ich nicht. Diese Aufgabe und Verantwortung, die mir abverlangt wird, im Beruf oder in persönlichen Lebensbelangen, da kann ich nur vor kapitulieren. Oder denken wir an die harten Kämpfe, die wir vielleicht für Menschen, die uns am Herzen liegen, ausfechten im Gebet. Und es tut sich nichts. Nein, es ist ein Bollwerk, wo wir denken, jedes Gebet ist wirkungslos, das prallt an einer Betonmauer. Oder sehen wir auch das, was in unserem Land vorgeht, weltweit, aber auch in unserer Gesellschaft. Wie Gottferne, Gottlosigkeit sich auch immer deutlicher ausdrücken, vielleicht früher eher versteckt, heute offensiv. Da gab es einen Wahlkampf in Berlin zum Abgeordnetenhaus vor 2 Wochen. Ein Wahlslogan einer Partei: Dein Gott, dein Sex, alles dein Ding. Ja, da wird eben über Empfindungen, die Menschen haben, hinweggegangen, die vielleicht noch eine Ehrfurcht vor Gott im Stillen haben, denen wird das lächerlich gemacht. Setzt sich sogar weg. Oder denken wir an die Verfolgung von Christen weltweit, ja, bis in unser Land. Auch die jungen Gläubigen, die als Muslime in unseren Gemeinschaftsunterkünften sich zum Glauben wenden, werden schikaniert. Die Öffentlichkeit, die Verantwortungsträger schweigen oft, gucken weg oder wiegen das Ganze ab. Das sind alles Dinge, die angetan sind, uns wie Mauern zu erscheinen und uns mutlos zu machen und ja, dazu zu führen könnten. Der Glaube ist schnell am Ende bei uns. Und dann öffnet sich mit diesem zweiten Vers, den wir gelesen haben: Aber der Herr sprach zu Josua: Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Dann öffnet sich der Vorhang zu einer anderen Bühne. Jetzt redet Gott: Ich habe gegeben in deine Hand. Wenn wir mal in der Bibel aufschlagen würden, sammeln würden und uns die Mühe machen würden, nachzuschlagen, wo steht überall etwas von Gott, wo er etwas tut und mit Ich beginnt. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ich habe das Wehklagen der Kinder Israel gesehen, sagt Gott zu Mose wenig vorher. Ich weiß, wo du wohnst. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Das sind so viele Worte, die uns aus dieser Lähmung, aus der Angst, aus der Bedrückung herausführen können in Gefasstheit, in ein Aufatmen, in einen Frieden, der wirklich höher ist als alle Vernunft, der eigentlich nicht den Tatsachen entspricht, die wir um uns sehen, sondern der etwas anderes bietet. Und wenn wir das so über uns vor uns sehen, diese Zusagen Gottes in unserem Leben, dann ahnen wir auch ja die Lebensbedingungen, in denen wir stehen, die uns oft so schwer sind. Alfred hat das vorhin angedeutet im Rückblick auf die 60 Jahre Ehe, was alles auch an Tiefen da sein kann. Die Lebensbedingungen sind abgehoben, die passen genau. Sie ist nicht nur erträglich, sondern sie sind so wie ein fehlendes Puzzleteil, was wir in unserem Lebensbild brauchen. Wir sehen es hinterher, aus der Distanz später. Josua hatte eine Verantwortung, eine Aufgabe vor sich, vor dieser Betonmauer, ja nicht Beton war es, aber auf jeden Fall so wie eine Betonmauer, dass das sicherlich mehr ist als bei unseren Problemen alle zusammen. Und er war in dem Schatten von Mose, sicherlich als junger Mann, der dann in die Nachfolge Mose trat, auch ängstlich genug. Ein wenig sagt uns da etwas die Berufung von Josua im ersten Kapitel, sodass Gott ihm das zuspricht: Sei getrost und unverzagt. Das sagt man jemandem, der es nicht von Natur aus ist, der wirklich die Last, die Mühe der Verantwortung vor sich sieht und einfach davor kapitulieren und resignieren möchte. Und gleich im zweiten Vers danach heißt es noch etwas nachhaltiger: Sei nur getrost und ganz unverzagt. Und nochmal zwei Verse später: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sei, falls du es vergessen haben solltest. Ich habe es dir geboten. Also sehr nachdrücklich, nachhaltig legt Gott Josua dieses ans Herz. Diesen Blick weg von den irdischen, sichtbaren, tatsächlichen Bedingungen zu richten. Auf das, was Gott schon machen kann. Das heißt nicht, dass man wegträumt und sich etwas in die Tasche lügt, oder dass man durch Wunschdenken einfach an der Wirklichkeit vorbeisieht. Aber dass man bereit ist, hinter das, was hinter diesem Vorhang vorgeht, zu sehen. Ja, wie sieht jetzt diese militärische Eroberung von Jericho aus? Es fängt damit an, dass es heißt, der Herr sprach zu Josua. Und dann weiter: Und Josua sprach zu den Priestern. Und die Priester sprachen zu dem Volk. Und das Volk tat das, was schließlich Gott angeordnet hatte. Eine Befehlskette, und da kann man nur staunen, die Führungsautorität von Josua, die Leute tun es. Die sehen auch die Mauern vor sich und die Unmöglichkeit ihrer Bewaffnung. Sie sollten die Bundeslade mit sich tragen, also dieses sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes, wo Gott gesagt hat: Hier will ich wohnen, im Zelt der Begegnung, in dieser Stiftshütte. Nun, wir brauchen nicht dieses sichtbare Ritual der Gegenwart Gottes, wir wissen, er lebt in uns. Jesus hat in uns Raum genommen, Wohnung genommen, und das ist auch sichtbar, wenn es nicht an Äußerlichkeiten gebunden ist. Aber in der Bundeslade lagen ja auch zum Beispiel die Gesetzestafeln, die Mose empfangen hatte. Also das lebendige Wort Gottes, sozusagen die Verfassung des ganzen Glaubenslebens. Gott ist gegenwärtig in seinem Wort. Und das wird deutlich auch mit dieser eigenartigen Kriegsführung. Ja, und dann kommen diese Umzüge, diese Prozessionen um diese Stadt. 6 Tage jeweils einmal und am 7. Tag dann sogar 7-mal. Mit einem eigenartigen Aufzug. Da ist ein Bläser-Septett, so ein kleines Kammerorchester, was vorweggeht. Was soll das bewirken? Und es war sicherlich für die Leute, die das beobachteten von der Mauer, ein Anlass für Spott und Hohn. Was wollen die mit ihrer feierlichen Prozession, die in aller Stille stattfand, aber mit diesen Bläsermusik? Aber vielleicht am zweiten Tag wurden sie fragend und am vierten Tag nachdenklich und am siebten Tag wurde es ihnen unheimlich, was da sich zusammenbraute. Und dann hat Gott eingegriffen. Das Wunder liegt darin, dass es genau zu der Zeit war, mit einem Erdbeben vermutlich, ja, das diese Mauer zur Erschütterung brachte, als dieser siebte Umzug am siebten Tag stattfand. Ja, wenn wir diese Glaubensschritte einfach nochmal für uns durchbuchstabieren, dann muss man sagen, ja, hier fand etwas statt im Willen Gottes, auf der Grundlage des Wortes Gottes und überrascht von den Wundern Gottes. Und das ist ein Dreiklang, der zusammengehört. Der Wille Gottes, das Wort Gottes und seine Wunder, die dann folgen werden, in der einen oder anderen Weise. Wir wissen, Josua war verschlossen, damit fängt die Geschichte an. Und wir haben dagegen gesetzt, diesen Kontrapunkt, aber der Herr sprach, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Es gibt nochmal einen anderen Vers im Neuen Testament, der auf dieses Ereignis zurückschaut, das ist im Hebräerbrief, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Und da wird deutlich, beides gehört zusammen auf der rechten Seite hier. Der Herr sprach, das ist eine Zusage, aber damit ist das noch nicht Realität. Damit ist es noch nicht sichtbar. Durch den Glauben fielen dann schließlich die Mauern. Es mussten Menschen diesen Weg auch gehen, den Gott ihnen gebietet. Das gehört zusammen. Gottes Reden, Gottes Handeln, aber auch unser Vertrauen, unser Rechnen, unser Bauen darauf und die Tat, die dann folgt. Es ist für uns alle schwer zu akzeptieren, was dann auch in dieser Geschichte erzählt wird. Sie vollstreckten den Bann an allem, an der ganzen Bevölkerung. Ja, man möchte fragen, warum muss es so hart sein? Ist das ein Gott der Barmherzigkeit? Ja, es ist vermutlich eine Geschichte der langen Geduld mit dieser Stadt oder mit dieser Bevölkerung. Mit Mahnungen, die immer wieder, hunderte Male an sie ergangen sind. Und immer wieder werden die in den Wind geschlagen. Und dann ist wirklich Gericht da. Und es wird schon vorher das Strafgericht angedeutet. Das sagt schon 5. Mose 20. Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr dein Gott zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter tun. Und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Es wurde angekündigt und im Grunde war es Teil eines langen Wartens, einer Gnadenzeit Gottes mit diesem Volk, mit dieser Bevölkerung und dann war Ende. Die Heiligkeit Gottes steht neben seinem Erbarmen und das wird auch deutlich, denn eine Familie wird ja gerettet in dieser Stadt. Das ist die Rahab. Und die Rahab war nicht besser, ganz im Gegenteil. Die war ganz tätig in der Vergnügungsindustrie, aber hier von ihr heißt es nachher auch wiederum im Hebräerbrief, durch den Glauben kam Rahab nicht um. Sie hat an ihrem Haus dieses rote Seil geknüpft, wie die roten Türpfosten an den Häusern der Israeliten beim Auszug aus Ägypten, die signalisieren sollten, hier ist ein Opfer geschehen und auf der Basis dieses Opfers gehen wir frei und leer. Durch den Glauben kam Rahab nicht um. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und das ist das, was uns gleich auch wieder im Abendmahl vor Augen geführt wird und beschäftigen soll. Am Schluss des Kapitels haben wir den Vers gehört, der Herr war mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Land. Menschen, die uns nach dem Munde reden, die haben nicht unsere Achtung, sondern solche, die treu, unbeugsam konsequent dem Wort Gottes nachleben, die haben auf Dauer Autorität, auch wenn sie verschrien werden. Das hat mal jemand das so ausgedrückt: Wer sich vor Gott beugt, kann vor Menschen gerade stehen. Und das ist das Bild des Josua, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen und was uns über die ganze Lebensgeschichte Josuas begleitet: seine Treue, die Geradlinigkeit, der Mut, auch in der Minderheit. Er war der vertraute Diener von Mose, aber hat schon früh sich bewährt als der, der wirklich auf seiner Seite stand, wenn die Mehrheit abzudriften drohte. Denken wir an diese Geschichte der Kundschafter. Nur er und Kaleb wagten es, gegen die Masse zu sagen und sagen: Ja, wenn der Herr uns gnädig ist, dann werden wir das Land einnehmen. Und dann heißt dahinter, man sollte sie steinigen. Also er war bereit, selbst dafür in den Tod zu gehen. Sein Leben verschafft ihm in der Abhängigkeit, im Willen Gottes, im Bauen auf das Wort Gottes und überrascht von seinen Wundern auch Autorität nach außen. Es gibt eine Pflanze, wir kennen sie vielleicht, die Rose von Jericho, heißt sie bezeichnenderweise. Ja. Etwas absolut Unscheinbares, ein Gestrüpp, ein Knäuel von toten Ästen und Zweigen. Was sich tatsächlich im Vorderen Orient, also in dieser Umgegend Israels, Jordaniens und eben auch von Jericho findet. Man nennt sie auch die Auferstehungsblume. Denn wenn Wasser dann auf diese Pflanze trifft, wenn sie im Wasser liegen oder wenn dann ein Regenschauer reingeht, dann wird sie nach wenigen Stunden sich öffnen und wird wieder grün werden. Es scheint, als wäre neues Leben in ihr. Das ist für mich ein physikalischer als ein botanischer Effekt, aber jedenfalls, sie lebt wieder auf, als wäre es eine gesunde Pflanze. Und ist das nicht auch das, was uns umgeben kann? Entweder sehen wir nur die Mauern, ja, dann ist der Glaube schnell am Ende. Oder wir sehen auf die Zusagen Gottes, dann steht am Ende unser Glaube und es blüht wieder etwas auf. Ja, wir könnten fragen, wo stehen wir vor einem Jericho in unserer persönlichen Geschichte hier und heute? Wo haben wir innerlich resigniert und abgehakt, kapituliert oder mehr? Wo weichen wir zurück von dem Platz, an den wir eigentlich gestellt sind? Oder wo sollten wir wieder die Zusagen Gottes ganz neu in den Blick nehmen und darauf bauen? Ich schließe mit einem Wort, das einer der großen Väter des Baptismus vor über 100 Jahren, der Engländer Charles Spurgeon, gesagt hat: Glauben heißt, Gott zum wichtigsten Faktor in unseren Berechnungen zu machen und dann nach der gesündesten Logik zu handeln. Da steckt eine Befreiung drin. Das eine mit ganz klarer Entschiedenheit, mit Gott rechnen, zum größten Faktor in unserem Alltagsleben und dann entspannt in den Alltag gehen. Und damit können auch wir in unseren Alltag der neuen Woche gehen. Amen.